Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Dietmar Remy und ich möchte Ihnen heute folgendes Buch vorstellen. Es handelt sich um die erste Biografie eines Generaldirektors aus der DDR, eines ganz besonderen Generaldirektors, des Generaldirektors Wolfgang Biermann vom Zeiss-Kombinat. Dieser Wolfgang Biermann kam hier 1927 in Leipzig zur Welt. Er steht für zwei herausragende Karrierestationen. Wie erwähnt, leitete er nicht nur das Zeiss-Kombinat, sondern zuvor auch schon das Werkzeugmaschinenkombinat 7. Oktober in Berlin. Bei Zeiss repräsentiert dieser Wolfgang Biermann insbesondere zwei Ereignisse. Herausragend war 1976, als Zeiss die sogenannte Weltraumkamera entwickelte, mit der die Sowjetunion aus 250 Kilometern Entfernung 14.000 Aufnahmen von der Nutzung der Erdoberfläche machen konnte. Und dieser Wolfgang Biermann steht für ein zweites herausragendes Ereignis, nämlich die Entwicklung des 1MB-Megaships im Zeiss-Kombinat 1988. Ich habe gesagt, es handelt sich um die erste Biografie eines Generaldirektors aus der DDR, sodass sicherlich die Frage aufkommt, weshalb gibt es bislang keine Biografien von Generaldirektoren aus der DDR? Meines Erachtens herrscht in der Wissenschaft immer noch die Vorstellung vor, in der DDR bestimmte eine kleine Machtelite den Kurs im gesamten Lande von oben bis unten. Und dementsprechend hatten die Wirtschaftsfunktionäre der DDR wenig Handlungsspielräume. Die Wirtschaftsfunktionäre erscheinen so im Nachhinein als graue Masse mit wenig Persönlichkeit. Die Realität war aber vielmehr, dass die Partei zwar die Ziele vorgab, aber nicht den Weg aufzeigte. Dementsprechend musste jeder Wirtschaftsführer in der DDR diesen Weg selber finden. Darin liegt die Bedeutung der Generaldirektoren. Sie müssen weniger als Wirtschaftsfunktionäre, denn als sozialistische Manager gesehen werden. Sozialistischer Manager heißt in diesem Sinne, sie sind Führungskräfte mit einem umfangreichen Fachwissen, mit hoher sozialer Kompetenz und mit weit verzweigten Kontakten in der DDR und darüber hinaus. Was war das Besondere der 110 Generaldirektoren, die es in den 80er Jahren in der DDR gab? Es war nicht nur die Größe eines Kombinates, das sie führen mussten, sondern das Besondere war ihre Doppelrolle, die sie spielen mussten in der DDR. Einerseits vertraten sie die Kombinatsangehörigen gegenüber der Parteiführung in der DDR. Auf der anderen Seite waren sie aber auch die Vertreter der Parteiführung gegenüber den Mitarbeitern im Kombinat, sodass ein ewiges Dilemma bestand. Sie mussten einerseits das betriebliche Wohl fördern, andererseits mussten sie aber auch die Bedürfnisse der Volkswirtschaft, wie sie die Plankommission vorgab, berücksichtigen. Mit meinem Buch will ich zweierlei erreichen. Einerseits handelt es sich natürlich um die Biografie von Wolfgang Biermann. Zum anderen will ich aber auch Zeiss Betriebsgeschichte als Herrschaftsgeschichte schreiben. Das heißt, ich will darstellen, wo, wann und wie werden welche Entscheidungen für das Unternehmen Zeiss getroffen. Werden diese Entscheidungen etwa in der Hauptstadt Berlin getroffen? Werden diese Entscheidungen in der Bezirksstadt Gera getroffen? Oder werden sie vor Ort in Jena getroffen? Ich will kurz etwas zum Lebenslauf meines Hauptdarstellers Wolfgang Biermann sagen. Wie gesagt, Biermann kam zur Zeit der Leipziger Republik 1927 in Leipzig zur Welt. Er verbrachte Kindheit und Jugend im Dritten Reich. Mit 17 Jahren wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Er nahm noch an Gefechten im Krieg im Raum Magdeburg teil, geriet in englische Kriegsgefangenschaft und wurde 3 Monate gefangen gehalten. Nach seiner Freilassung machte er eine Lehre als Schlosser und er absolvierte ein Maschinenbaustudium. Seine erste Karrierestation war dann das Lausitzer Braunkohlerevier. 3 Jahre lang arbeitete er als Konstrukteur von Bergbaugeräten. Sein Aufstieg begann nach dem 17. Juni 1953 mit seinem Eintritt in die SED. Seit Mitte der 50er Jahre wirkte Biermann in Führungspositionen der DDR-Wirtschaft, unter anderem als technischer Direktor und als Produktionsleiter. Auffällig an Biermann ist seine geringe Betriebstreue für einen DDR-Bürger. Allein in den Jahren 55 bis 63 wechselte er 8-mal seine Arbeitsplätze. Das geschah allerdings nicht immer freiwillig, denn aufgrund seines als brutal eingeschätzten Führungsstil erfolgte zum Beispiel 1962 eine Strafversetzung, nachdem er seine Mitarbeiter mit Bürogegenständen beworfen hatte und seine Vorgesetzten lautstark beschimpft hatte. Trotz alledem, schon ein Jahr nach dieser Strafversetzung folgte sein Wiederaufstieg, als er als 63 als Werkdirektor eingesetzt wurde, offenbar, weil Fachpersonal einfach fehlte in der DDR der 60er Jahre. Bereits 1963 wird ihm also der Posten des Werkleiters des VEB Großdrehmaschinenbau in Berlin angeboten und bereits 4 Jahre nach seinem Tadel durch die Partei, nach seinem Strafverfahren, erhält Biermann den Titel Held der Arbeit, der damals noch der höchste in der DDR war. Es folgten die weiteren Karrierestationen, die wichtigsten hatte ich genannt. Er wird in Berlin Generaldirektor des Werkzeugmaschinenkombinats und wird 1975 dann, als Zeiss in Schwierigkeiten gerät, dort gebraucht als Generaldirektor. Was zeichnet Biermanns Regierungszeit bei Zeiss in Jena dann besonders aus? Zeiss wird zu seiner Zeit eigentlich für alle Aufgaben in der Volkswirtschaft der DDR als Nothelfer entdeckt. Ständig wird Biermann im Grunde als Notarzt zu Hilfe gerufen. Hat Zeiss bislang traditionelle Erzeugnisse des wissenschaftlichen Gerätebaus hergestellt, so muss in der Ära Biermann Zeiss nun auch sich besonders um Konsumgüter kümmern, um Wehrtechnik kümmern und letztendlich auch noch um die Mikroelektronik. Unter Biermann stieg dann bei Zeiss die Mitarbeiterzahl von 35.000 auf 63.000 Mitarbeiter an. Biermanns persönlicher Höhepunkt bei Zeiss war sicherlich die Auszeichnung mit dem Ehrendoktortitel durch eine Londoner Universität 1980. Mit Biermann erhielt erstmals ein Bürger eines sozialistischen Landes diese hohe Auszeichnung der City University London, die, ich habe nachgefragt, bis heute anerkannt wird. Die Professoren der Universität in London betonten damals in ihrer Laudatio Biermanns Einsatz, Zitat, für die Gesundheit und die soziale Wohlfahrt der Arbeiter im Zeisswerk. Damit stellten sie ihn in eine Traditionslinie mit der Zeiss-Ikone Ernst Abbe, dem 1905 verstorbenen Unternehmensleiter und Sozialreformer. Im Folgenden möchte ich Ihnen noch ein paar Textauszüge aus meinem Buch bieten. Im 8. Kapitel stelle ich Biermann besonders als Erzieher im Kombinat dar. Das heißt, die Aufgabe eines Generaldirektors war, ständig seine Mitarbeiter zu erziehen. Das betraf natürlich besonders die Führungskräfte, also die Mitarbeiter der Kombinatsleitung, die 40 Führungskräfte, die in der Kombinatsleitung saßen. Biermann dehnte diese Rolle als Erzieher seiner Mitarbeiter aber stark aus. Was Biermann als Erzieher besonders bekämpfen wollte bei Zeiss waren, wie er es nannte, die 5 Grundübel von Zeiss. Und diese 5 Grundübel waren für ihn, Zitat, Schlamperei, Unordnung, Liederlichkeit, Liberalismus und Faulheit, die er bei Zeiss ausmachte. Sein Erziehungsanspruch ging so weit, dass er nicht nur seine Führungskräfte, sondern manchmal auch sämtliche Sekretärinnen des Kombinats erziehen wollte. Dazu ein Textauszug aus meinem Buch. 1988 hatte Generaldirektor Biermann im Zeiss Außenhandelsbetrieb angerufen und dadurch der Sekretärin am Telefonhörer solch einen Schrecken eingejagt, dass diese unglücklicherweise nur einen Moment mal über die Lippen brachte und dann minutenlang verstummte. Biermann empfand dieses Verhalten als ungebührlich und er ordnete daraufhin eine Weiterbildungsmaßnahme für sämtliche Sekretärinnen im Unternehmen an. Das Thema lautete, Zitat, Höflichkeit, eine Selbstverständlichkeit. Da er sich auf diesem Gebiet für einen Experten hielt, referierte Biermann höchst selbst. Er kritisierte in seiner Rede die Arbeitsweise und den Umgangston einiger Sekretärinnen, empörte sich über Eselsohren und Flecken auf Vorlagen an den Generaldirektor und verlangte von seinen Zuhörerinnen eine, Zitat, ordentliche und saubere Kleidung und Frisur, die auch eine bestimmte Weiblichkeit erkennen lässt. Im Kapitel 10 meines Buches gehe ich ein auf Biermanns Verhältnis zur Partei, insbesondere zur Parteiorganisation vor Ort, der Parteiorganisation von Zeiss. Dazu muss man wissen, dass jeder 4. Zeissianer das Parteiabzeichen trug in den 40er Jahren, in den 80er Jahren. Wobei es hier große Unterschiede gab. Im militärischen Forschungszentrum zum Beispiel gehörten 49% der Partei an, im zivilen Forschungszentrum hingegen nur 19%. Biermann selber sagte, meine Ansprechpartner der Partei sind in Berlin. Insofern möchte ich mit den Genossen in Jena eigentlich so wenig wie möglich zu tun haben. Es gelang Biermann auch, bei Zeiss die Machtverhältnisse umzukehren, sodass bei Zeiss eigentlich nicht die Partei die führende Rolle hatte, sondern der Generaldirektor. Biermann ließ auch keine Gelegenheit aus, die Autorität des ersten Sekretärs der SED-Kreisleitung Zeiss, Wolfgang Rother, zu untergraben. Zum Beispiel dadurch, indem er einfach nicht zu den Leitungssitzungen der SED erschien und damit den Beschlüssen der SED vor Ort keinerlei Wirkung verlieh. Im Folgenden ein Textauszug zum Verhältnis des Generaldirektors Wolfgang Biermann zum ersten Sekretär der SED bei Zeiss, Wolfgang Rother, der ja eigentlich bei Zeiss die Partei und damit die führende Rolle präsentieren sollte. Im Gespräch mit einem Zeiss-Betriebsdirektor charakterisierte der erste Sekretär der SED, Wolfgang Rother, den Zeiss-Generaldirektor Wolfgang Biermann als, Zitat, hinterhältig und falsch. Der Grund seines Grolls: Biermann hatte den ersten Sekretär 1977 zusammen mit dem Gewerkschaftsvorsitzenden bei Zeiss und dem ersten Sekretär der Industriekreisleitung Zeiss, der FDJ, für ein geselliges Beisammensein zu sich nach Hause eingeladen. Der Abend verlief tatsächlich harmonisch. Zum Abschied gab Biermann, der selber lieber rauchte als trank, wohlwollend dem ersten Sekretär der SED Rother eine Flasche alten Whisky mit auf den Heimweg. Am folgenden Tag soll Biermann Rothers Vorgesetzten, den ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung Gera der SED, Herbert Ziegenhain, mitgeteilt haben, Zitat, der Genosse Rother trinkt und hat demzufolge eine gewisse Haltlosigkeit. Das gespannte Verhältnis zwischen Biermann und Rother konnte im Laufe der Jahre nie entkrampft werden. Letztmalig drohte im Frühjahr 88 eine Eskalation des Konfliktes zwischen beiden, weil der erste Sekretär der SED damals argwöhnte, er werde vom Zeiss-Generaldirektor überwacht. Der erste Sekretär Wolfgang Rother verlangte daraufhin vom Fachdirektor für Inspektion und Sicherheit des Zeiss-Kombinats, der hieß Wolfgang Meissner, eine schriftliche Auskunft zum Abhören seines Diensttelefons in früheren Zeiten und eine Unterlassungserklärung für die Zukunft. Der Sicherheitschef Wolfgang Meissner berichtete seinem Chef Wolfgang Biermann darüber, Zitat, auf meine Erwiderung, dass ich diese Fragen nicht verstehen würde, nicht wissen, was gemeint sei, reagierte der erste Sekretär der SED dahingehend, dass Biermann die Techniker unterstehen und ich schon genau wüsste, wer, nämlich Wolfgang Biermann, dazu zum Abhören des Telefons den Auftrag erteilt habe. Am nächsten Tag unterrichtete der erste SED-Sekretär Rother den Sicherheitschef Meissner darüber, er habe Offiziere der Stadtsicherheit befragt und von diesen die Antwort erhalten, Zitat, die Postleitung wäre außerhalb des Kombinates nicht angezapft. Damit könnten die Eingriffe in der Telefonleitung nur innerhalb des Kombinates vorgenommen werden. Einige Tage später meldete sich der erste Sekretär der SED telefonisch beim Sicherheitschef des Zeiss-Kombinates und teilte diesem mit, die Sache habe sich jetzt für ihn erledigt. Der erste Sekretär Wolfgang Rother bat den Sicherheitschef Wolfgang Meissner eindringlich, mit niemandem über diesen Vorfall zu reden. Der Sicherheitschef sagte dies zu und informierte umgehend mit einem Schreiben Wolfgang Biermann mit der Bitte um Vertraulichkeit. Eine Kopie des vertraulichen Schreibens an den Generaldirektor über das vertrauliche Gespräch mit dem ersten Sekretär der SED leitete der Sicherheitschef Meissner als IM Zander an seinen Führungsoffizier von der Stadtsicherheit weiter. Natürlich vertraulich. Mit meinem letzten Textauszug möchte ich noch auf Folgendes eingehen, was ich in meinem Buch ausführlich behandle. Ich habe ein Kapitel überschrieben, Biermann als Schummler, Tonnenideologie und Planmanipulation im Zeiss-Kombinat. In diesem Kapitel gehe ich der Frage nach, wie seriös eigentlich die Bilanzen des großen Zeiss-Kombinates sind, wie groß ist die Aussagekraft, die man damals hatte, besonders mit der Tonnenkennziffer, die sogenannte industrielle Warenproduktion. Ist diese Kennziffer eigentlich aussagekräftig? Wie leistungsstark war das Zeiss-Kombinat in Wirklichkeit? Dazu ist zu sagen, dass nach Ansicht des Staatssicherheitsdienstes damals etwa 25% der industriellen Warenproduktion bei Zeiss eigentlich nur auf dem Papier existiert haben, in den Büchern existiert haben und niemals tatsächlich erwirtschaftet wurden. Ein Textauszug also zum Abschluss zur Leistungsstärke des Zeiss-Kombinates, insbesondere was den Weltmarkt angeht. Aufgrund der Devisennot der DDR ließ die Staats- und Parteiführung ab Anfang der 80er Jahre bei ihren Ansprüchen an das Zeiss-Kombinat jedes Maß an Realitätssinn vermissen. Sie forderte in der Regel eine Verdopplung des Exports in das westliche Ausland gegenüber dem Vorjahr. Zwar konnte die Kombinatsleitung im Laufe eines Jahres dem Minister für Elektrotechnik oder dem Minister für Außenhandel um eine Reduzierung der Exportvorgaben bitten. Jeder Generaldirektor wollte diese entwürdigende Prozedur aber möglichst lange hinauszögern. Deshalb sollte zumindest in den ersten Monaten eines Jahres der Exportplan vollständig erfüllt werden. Dadurch stieg bei einigen Führungskräften von Zeiss, insbesondere gegen Monatsende, der Erfindergeist. So schickte die Betriebsleitung des Jenaer Glaswerks manchmal die Rechnungen 10 Tage früher auf den Weg, als sie waren, oder sie sandte bewusst teure Falschlieferungen an Kunden ins Ausland und entschuldigte sich später zerknirscht für diesen Fauxpas. Ausbuchungen wurden in diesen Fällen so spät wie möglich vorgenommen. Die Leitung des Betriebs für optischen Präzisionsgerätebau ließ 1981 ein hochwertiges Elektronikgerät, das im Ausland niemand bestellt hatte, nach Algerien befördern, damit es möglichst lange fern der Heimat war. Für die Zeit der Abwesenheit galt der Exportplan des Betriebes als erfüllt, wobei der Wert der Ware mit 4 Millionen Valutamark allerdings um 50% zu hoch angesetzt war. Dieses Elektronikgerät kehrte mit Transportschäden von seiner langen Reise zurück, fand aber noch einen dankbaren Käufer in der DDR. Auch die Leitung des Betriebs für Mikroskope erfand am Monatsende Exportaufträge. Damit die Führungskräfte des Betriebes diese später noch als Bluff erkennen konnten und sie nach einem besonders guten Exportergebnis in einem der Folgemonate aus den Unterlagen hätten entfernen können, enthielten die fiktiven Bestellungen aus Portugal immer innerhalb der Auftragsnummer die Zahlenkombination 0815. Während die fiktiven Bestellungen aus Algerien immer die Nummer 4711 enthielten und diejenigen aus Indonesien die 007. Ja, ich komme zum Abschluss meines Vortrages. Im letzten Kapitel stelle ich da noch einmal Biermanns Abgang von Zeiss da, der nicht unfreiwillig war. Er wurde im November 1989 dann abgesetzt. Er fühlte sich veranlasst zu fliehen aus der DDR, ist im Februar 1990, als es einen Haftbefehl des Staatsanwalts gab wegen Amtsmissbrauches, dann ins Saarland geflüchtet und hat anschließend noch 4 Jahre lang als Unternehmensberater im Westen gearbeitet, unter anderem als Berater für die Fluggesellschaft Germania. Ja, soweit ein paar kurze Einblicke in mein Buch. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.